Der ganze Haufen. Das hätten wir kommen sehen müssen. Die Wache ist nicht mehr das, was sie einmal war. Zu wenige ehrliche Männer, um die Schurken bei der Stange zu halten.«
Donnel Neu drehte die Klingen des Meisters im Feuer.
»Ein Dutzend Aufrechte haben es nach Hause geschafft. Der schwermütige Ed, Riese, dein Freund Auerochs. Von ihnen haben wir es erfahren. Nur ein Dutzend.
200 Mann hatten Castle Black mit Lord Commander Mormont verlassen, 200 der Besten. Heißt das, Marsh ist jetzt Lord Commander?« Der alte Granatapfel war umgänglich und ein gewissenhafter Lord Verwalter, doch er war beklagenswert ungeeignet, die richtigen Maßnahmen gegen einen Wildlingsheer zu treffen.
»Einstweilen, bis wir eine Wahl abhalten können«, sagte Maester Aemon. »Klöders, bring mir die Flasche.«
»Eine Wahl?«
Da Quorin Harfend und Sir Jeremy Rücker beide tot waren und Ben Stark weiterhin vermisst wurde, wer blieb da noch? Nicht Bowen Marsh oder Sir Winton Stout, so viel war sicher. Hatte Thorin Smallwood die Ereignisse auf der Faust überlebt oder Sir Otin Wüthers? Nein, es wird Cotter Pike oder Sir Dennis Mallister werden. Aber welcher von beiden? Die Kommandanten von Shadow Tower und Eastwatch waren gute Männer, doch sehr verschieden. Sir Dennis war höflich und ritterlich, achtsam und alt. Pike war jünger, von niederer Geburt, verwegen bis zur Tollkühnheit und hatte ein grobes Mundwerk. Schlimmer noch, die beiden Männer verachteten einander. Der alte Bär hatte sie stets weit voneinander entfernt, an den äußersten Enden der Mauer gehalten. Die Mallisters hegten tiefes Misstrauen gegen die Eisernen, das wusste John. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihn. Der Maester drückte ihm die Hand.
»Glüders, bring mir Mohnblumensaft.«
John versuchte aufzustehen.
»Ich brauche keinen...«
»Doch«,
entgegnete Aemon unnachgiebig,
»es wird wehtun.«
Donnell Neu trat herbei und drückte John zurück.
»Lieg still, sonst binde ich dich fest.«
Selbst mit einem Arm hielt der Schmied ihn so mühelos nieder wie ein Kind. Klüders kehrte mit einem grünen Fläschchen und einem runden Steinbecher zurück. Maester Aemon schenkte ein.
»Trink das.«
John hatte sich auf die Lippen gebissen. Jetzt schmeckte er das Blut, das sich mit dem zähflüssigen, kalkigen Trunk vermischte. Er musste sich zusammenreißen, um sich nicht zu übergeben. Klüders brachte eine Schüssel mit warmem Wasser und Maester Aemon wusch Eiter und Blut aus der Wunde. Obwohl er äußerst behutsam zu Werke ging, hätte John bei jeder Berührung am liebsten aufgeschrien.
»Die Männer des Magnas sind diszipliniert und sie haben Bronzerüstungen«, berichtete er.
Das lenkte ihn von seinem Bein ab.
»Der Magna ist ein Lord of Skagos«, sagte Neu. »Als ich zur Mauer kam, haben Männer aus Skagos in Eastwatch gelebt, und ich erinnere mich noch daran, dass sie von ihm gesprochen haben.«
»John hat das Wort in seiner älteren Bedeutung gebraucht, glaube ich«,
wandte Maester Aemon ein.
»Nicht als Familienname, sondern als Titel. Es stammt aus der alten Sprache.«
»Es heißt Lord«, stimmte John zu. »Styr ist der Magna eines Ortes namens Ten, weit nördlich der Frostfangs. Er hat 100 von seinen eigenen Leuten bei sich und dazu 20 Wildlinge, die sich in der Schenkung beinahe so gut auskennen wie wir. Wenigstens hat Mance das Horn nicht gefunden, das ist immerhin etwas, das Horn des Winters. Danach hat er den ganzen Milkwater abgesucht.«
Maester Aemon zögerte das feuchte Tuch in der Hand.
»Das Horn des Winters ist eine alte Legende. Glaubt der König jenseits der Mauer tatsächlich an seine Existenz?«
»Sie glauben alle daran«, sagte John. »Ygritte sagt, sie hätten 100 Gräber geöffnet, Grabmale von Königen und Helden, überall im Tal des Milkwater, aber sie haben nichts.«
»Wer ist Ygritte?« erkundigte sich Donnel Neu barsch.
»Eine Frau vom freien Volk.«
»Wie sollte er ihnen die Sache mit Ygritte erklären? Sie ist warm und klug und lustig, und sie kann einen Mann küssen oder ihm die Kehle durchschneiden.
Sie reitet mit Styr, aber sie ist nicht... Sie ist jung, noch ein Mädchen eigentlich. Wild, aber sie...«
»Sie hat einen alten Mann getötet, weil er sich ein Feuer gemacht hat.«
Seine Zunge fühlte sich dick und unbeweglich an. Der Mohnblumensaft umwölkte seinen Verstand. »Ich habe mein Gelübde mit ihr gebrochen. Ich wollte nicht, aber...«
»Es war falsch. Falsch, sie zu lieben, falsch, sie zu verlassen.
Ich war nicht stark genug. Harfend hat mir befohlen, mit ihnen zu reiten, sie zu beobachten. Ich dürfe mich nicht verweigern, ich...«
Sein Kopf fühlte sich an, als wäre er mit nasser Wolle vollgestopft.
Maester Aemon roch erneut an Johns Wunde. Dann legte er den blutigen Lappen zurück ins Wasser und sagte,
»Donnel, das heiße Messer, wenn du so gut wärst. Außerdem musst du ihn jetzt festhalten.«
»Ich werde nicht schreien«, schärfte sich John ein, als er die rotglühende Klinge sah. Aber auch diesen Schwur brach er.
Donnel neu hielt ihn fest, während Klüders die Hand des Maesters führte. John rührte sich nicht, außer um mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, wieder und wieder und wieder. Der Schmerz war so unermesslich groß, und er selbst fühlte sich so klein und schwach und hilflos darin wie ein Kind, das im Dunkeln weint.
»Ikritte«,
dachte er, während ihm der Gestank verbrannten Fleisches in die Nase stieg und seine eigenen Schreie in seinen Ohren widerhallten.
»Ikritte, ich musste es tun.«
Einen halben Herzschlag lang ließ der Schmerz ein wenig nach, dann wurde das Eisen erneut auf sein Fleisch gedrückt und er verlor das Bewusstsein. Als seine Lider sich flatternd öffneten, war er in dicke Wolle gewickelt und schwebte. Er hatte das Gefühl,